Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wenn durch agentische Softwareentwicklung der Aufwand zur Entwicklung von Features quasi gegen Null tendiert, Null ist natürlich nicht ganz richtig, aber deutlich geringer wird, fällt dann auch die Frage des Aufwandes bei der Priorisierung und insbesondere bei der Priorisierung eines Product Backlogs weg? Diese Frage stellen sich Dominik und Oliver heute und ich bin gespannt, welche Impulse ihr aus diesem Gespräch mitnehmen werdet. Seid gespannt darauf, bestimmte Grundüberzeugungen zum Thema Priorisierung des Product Backlogs mal zu hinterfragen und freut euch auf einen spannenden Austausch der beiden. Viel Spaß dabei!
Das Spannende an künstlicher Intelligenz gerade im Kontext der digitalen Produktentwicklung ist, dass sie Bauen an vielen Stellen fast schon kostenlos macht, beziehungsweise schneller und günstiger, so die Hypothese. Wenn dem so ist, dann fällt damit aber Aufwand als natürliches Priorisierungskriterium quasi weg. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wenn ich sage wir, heißt das, an meiner Seite ist der Oliver.
Hey Dominik.
Wir hatten im Vorfeld so ein bisschen in unserem regelmäßigen Austausch auch darüber gesprochen, was macht KI, was macht AI eigentlich so mit der digitalen Produktentwicklung und auch besonders mit der Rolle als Product Owner oder Product Ownerin. Und einer der Punkte, den du reingebracht hattest da, war, naja, wenn halt Bauen günstiger wird, dann ist Bauen vielleicht gar nicht mehr der Flaschenhals, also im Sinne von Aufwand. Und ich fand das total spannend, weil wir in der Diskussion dann so diese Verschiebung der eigentlichen Arbeit haben, weg vom Schätzen von Aufwänden hin, vielleicht zu irgendetwas anderem. Und ich habe wie immer wenig Ahnung, eigentlich sogar fast gar keine. Ich stelle also heute vor allen Fragen und ich bin sehr gespannt, was du mir so geben kannst. Und ich würde quasi damit einsteigen, was du eigentlich so generell an Strömungen gerade wahrnimmst, wenn es um diese Diskussion geht.
Sehr offen gefragt, Dominik, sehr gut. Dann kann ich ein bisschen weiter ausholen, wo das Thema und unsere Diskussion, die wir so in unserem regelmäßigen Austausch auch haben, wo die so herkam. Ich habe ja neulich ein Live-Event gegeben, was das Thema hatte, das Product Backlog priorisieren. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, weil ihr könnt euch die Dinge ja immer auf unserer Webseite auch angucken, gehe ich zumindest sehr kritisch mit relativ vielen Priorisierungsansätzen, Methoden, Formeln, die es da draußen so gibt, um. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ich glaube gar nicht, dass, wie von vielen Product OwnerInnen formuliert, Priorisierung der Product Backlog Items wirklich so ein Riesenproblem ist. Aber das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Wenn ich aber auf diese unterschiedlichen Priorisierungsmethoden oder Ansätze, Formeln gucke, die da so gängig draußen unterwegs sind, ganz einfach angefangen mit, ja, wir schätzen das, was wir uns an Wirkung oder Mehrwert erzielen, durch Aufwand, durch Pokern mit Stakeholdern und mit Team. Oder selbst auch sowas wie in Safe, Wait as Shortest Job First. Also irgendwas zu gewichten, was aber dann zusätzlich durch den Aufwand geteilt wird. Und wenn deine These, die du gerade aufgestellt hast, die ich ja auch an vielen Stellen höre und die Strömungen, die da so draußen diskutiert werden, dann Aufwand in der Realisierung, also Development, liefern, quasi weniger Aufwand wird, bis vielleicht zu hinterher gar kein Aufwand mehr wird, dann ist es ja spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen, was passiert denn, wenn dann im Nenner von solchen ganzen Priorisierungsformeln der Aufwand steht und wenn der gegen Null geht, dann helfen uns ja vielleicht diese ganzen Formeln oder diese ganzen Ansätze auch weniger bis gar nichts mehr. Und das war so ein bisschen der Anlass, auch über dieses Thema tatsächlich nachzudenken. Und wenn du da so ein bisschen rechts und links guckst, wer wo wie gerade was diskutiert in der Produktmanagement-Community, in der agilen Community, da gibt es ja schon ein paar ganz interessante Strömungen, die sich, glaube ich, lohnen, mal aufzugreifen und hier auch mit unseren HörerInnen zu teilen.
So aus meiner eigenen Geschichte heraus kann ich schon mal einen Teil als Erfahrungsschatz teilen. Dieses, wir haben keinen Aufwand mehr dadurch oder es ist sehr schnell irgendetwas zu bauen, finde ich erzeugt zumindest eine interessante Beobachtung bei mir, nämlich, dass die Frage, was bauen wir eigentlich und genau was soll es eigentlich sein und wofür ist es da und so weiter, gerade an einigen Stellen mehr Raum bekommt. Das finde ich persönlich ganz gut, weil das für mich so ein bisschen bedeutet, ich mache mir mehr Gedanken darüber, was soll der ganze Quatsch eigentlich, den wir hier machen. Wir verbringen unsere Zeit, wir begleiten jetzt vielleicht irgendwelche Agents, die für uns irgendwelche Software bauen, wir programmieren vielleicht ein bisschen mit und so weiter. Aber es ist total einfach, auch bei so etwas wie Claude Code oder bei Context oder Codex oder irgendwo anders irgendwie Software zu prompten. Aber wenn man dann sich vorher keine Gedanken macht, merkt man sehr schnell, dass man sich besser hätte Gedanken machen sollen, weil das, was rauskommt, ist halt das, was man mit dem, was man reingegeben hat, natürlich auch erwarten konnte. Aber es ist halt nicht umfangreich genug, ist es nicht durchdacht. Das heißt, so diese Arbeit, die man eigentlich hat, Sachen zu durchdenken, zu bewerten, zu beurteilen, zu verstehen, also das ganze Thema Wissen, das ist so unfassbar wichtig, dass ich glaube, dass das schon auch eine Art Shift bedeutet, in dem, wie wir eigentlich momentan arbeiten, weil man das bisher ganz gut, ja, ich will böse sagen, fast schon verstecken kann, weil man eben diese Wissensgenerierung einfach, wenn Aufwand halt Aufwand ist und länger dauert, dann kann man auch diese Wissensgenerierung und dieses Verstehen natürlich länger in die, also mehr in die Länge ziehen.
Also ich bin da prinzipiell bei der Diagnose bei dir, dass ich glaube, dass vieles, was so mit dem ganzen AI-Entwicklung gerade so da draußen passiert, bei einer ganzen Menge von Produktentwicklungsteams und auch bei Product-Ownerinnen, die ich begleiten darf, solche Dinge transparenter machen. Also wenn ich mich nicht so sehr darum gekümmert habe, was ist eigentlich wirklich das, was wir bauen sollten und darüber kein Wissen oder keine Evidenz habe, zu entscheiden, was lohnt sich denn jetzt so wirklich? Also was ist das, worauf wir uns fokussieren sollten? Dann bringt es mir auch nicht viel, dass das Realisieren und Umsetzen dieser Sache irgendwie einfacher, schneller, mit weniger Aufwand verbunden ist. Es wird nur offensichtlicher, dass ich da vielleicht ein Gap oder ein Problem oder eine Herausforderung habe. Das sind ja auch an vielen Stellen Diskussionen, die man so nachvollziehen kann, wenn ihr so verschiedene Blogbeiträge irgendwie auch euch anguckt, wenn ihr da so verfolgt, was da so diskutiert wird. Was ich zusätzlich noch spannend finde, ist halt so der Punkt, wir haben ja hier auch schon häufiger über Priorisierung geredet, ne? Und ich hatte auch mit Tim neulich mal eine Folge, warum Priorisierung nie objektiv ist. Das ging halt eher in die Richtung, dass das Ganze eher ein Dialog oder ein Gespräch miteinander ist, um zu einer gemeinsamen Sichtweise vielleicht zu kommen, wie wir priorisieren wollen und vielleicht ein bisschen Rahmenbedingungen braucht. Das macht sicherlich auch Sinn, über die Themen so zu diskutieren. Wir haben auch schon eine Folge gemacht, wo es um konkrete Priorisierungsmethoden und Berechnungsmodelle gibt. Das kann man sich natürlich irgendwie auch anhören. Aber ich glaube, so wie wir jetzt auch unter diesem Eindruck von den Veränderungen, die mit AI passieren, über Priorisierung nochmal sprechen, ist das nochmal ein ganz anderer Blickwinkel und Perspektive, der sich eigentlich wirklich lohnt. Weil im Wesentlichen basierten alle Priorisierungsansätze, die mir so bekannt sind oder die wesentlichen und die ich da draußen sehe, eher daraus, Entwicklerzeit, Realisierungszeit ist halt eine knappe Ressource und mit der müssen wir irgendwie umgehen. Und das, was du gerade gesagt hast, dreht das Spiel halt komplett und daraus folgern ein paar ganz interessante Dinge, finde ich.
Also das glaube ich auch, weil ich die interessante Beobachtung habe in den letzten Jahren, immer dann, wenn ich Trainings gegeben habe, mit so Case Studies, wo die TrainingsteilnehmerInnen halt selbst ein Produkt gebaut haben, bei Produktvision beispielsweise oder auch bei UX für Product Owner, dass sie halt irgendwas gebaut haben, aber immer so ihre eigene Idee entwickelt haben. Aber es war in der Reihenfolge, wie sie die Sachen dann im Product Backlog positioniert haben, ja nie relevant, wie viel Aufwand das hat, weil wir so weit ja nicht gegangen sind in so Trainingsszenarien. Und dann passieren halt Diskussionen, die ich aber in der Praxis so, wir bauen wirklich ein Produkt, ganz oft dann nicht erlebe, weil man dann eher darüber nachdenkt, na gut, aber was wäre von dem Ganzen, was wir hier bauen könnten, was hat eigentlich welchen Impact? Was erzeugt welches Verhalten bei Nutzerinnen und Nutzern? Was bedient das emotionale Empfinden der Nutzung unseres Produktes in welcher Art und Weise? Das war quasi schon in so, ohne dass ich es bewusst wahrgenommen habe, sondern erst jetzt durch unsere Diskussionen in den letzten Wochen, irgendwie immer so ein Punkt, naja, da findet halt gerade Diskussion und Priorisierung ohne die Inbezugnahme von Aufwand statt. Und irgendwie fühlt sich das anders an. Und jetzt, wenn die Bremse so verschwindet, was macht das jetzt mit uns? Und das finde ich mega spannend, da zu überlegen, was sind vielleicht gute Praktiken, was sind Sachen, die wir schon beobachten, was sind Gedanken, die gerade in der Community einfach auch diskutiert werden, wie man jetzt eigentlich besser arbeiten kann.
Aber dann lass uns doch bei dem Punkt jetzt in dem ersten Schritt, wenn diese Bremse, Aufwand ist nicht mehr so relevant, verschwindet, mal kurz bleiben. Weil in der Vergangenheit habe ich beobachtet, dass wenn wir dann Aufwände geschätzt haben in Teams und das auch als Kriterium für unsere Priorisierung, wie wir vorwärts laufen wollen, genommen haben, dass das eigentlich eher dazu gedient hat, dass wir ein bisschen zurückgehalten wurden, dass wir alles zeitgleich machen oder uns mit zu vielen Dingen zeitgleich irgendwie beschäftigen. Ne? Also wir haben ja eher Aufwandsberücksichtigung genommen, um mehr Fokus zu setzen, weil wir explizit die Beschränkung der Möglichkeiten von dem, was umzusetzen ist, damit irgendwie eingebaut haben. So, jetzt fällt das irgendwie weg. Also alles kann halt prinzipiell, jetzt mal übertrieben formuliert, gebaut werden. Ne? Und dann sind wir in unserem Product Backlog. Und im extremsten Szenario, wenn es halt automatisiert passiert und in Echtzeit die Realisierung, dann ist halt jedes Item irgendwie billig. Ja, aber dann ist es ja fast eher, wird das Product Backlog oder besteht die Gefahr, dass es ja viel eher eigentlich nur noch zu einer To-Do-Liste wird. Ne? Also wir müssen es halt einfach immer nur noch umsetzen. Und an der Stelle beobachte ich Diskussionen, die du gerade gesagt hast oder Sachen, die du angerissen hast, halt auch. Weil nicht umsonst hat Matt LeMay irgendwie zum Beispiel das Buch geschrieben, Impact First Product Teams, und suggeriert da oder formuliert da, ey, wir sollten nur auf den Impact gucken, die irgendetwas, was wir da realisieren, tatsächlich erzeugen. Also geschäftlichen Mehrwert von dem, was da irgendwie erzeugt wird. Es geht ja rein über den Outcome tatsächlich auch hinaus. Oder wenn man bei David Pereira irgendwie mitliest, was er so sagt, dann habe ich da auch gelesen, dass er auch sagt, wir sollten auf dieses ganze Schätzen, Wert und Aufwand in irgendeiner Art und Weise auch zu verzichten, weil es viel wichtiger ist zu wissen, für wen machen wir das und was verändert sich da hinterher, anstatt uns hinter diesen, wir schätzen etwas und berechnen das mit irgendeiner Formel zu verstecken, weil das Spiel sich komplett verändert, in dem wir halt gerade sind.
Eine meiner üblichen Aussagen, die ich jetzt gerne hier auch wiederhole, ist, dass es mir auch gar nicht am Ende um die Schätzung geht, sondern um das Schätzen. Also dieser Prozess der Kommunikation, bei dem es darum geht, am Ende eine gemeinsame Vorstellung zu haben, auch wenn sie sich mal in einer Zahl, einer T-Shirt-Größe oder was auch immer irgendwie dann quasi manifestiert. Aber was ich halt viel spannender finde, ist tatsächlich jetzt drüber nachzudenken, na gut, wenn das halt, wenn Aufwand so als Kerngröße verschwindet, wonach würde ich denn jetzt die Sachen in meinem Product Backlog eigentlich sortieren? Also jetzt gar nicht mal zu sehr zu sagen, okay, ich schätze auch vielleicht die Wirkung bei Kundinnen und Kunden. Aber irgendwo nach muss ich das sortieren, weil irgendwas müssen wir zuerst angehen, weil irgendetwas, also selbst wenn, sagen wir mal, ich würde mit perfekten Agents arbeiten, ich kann halt jetzt nicht 30 Agents losschicken, die alle irgendwelchen Kram bauen, weil das ja immer irgendwo auch miteinander zusammenhängt. Das heißt, Ergebnisse von dem einen Schritt werden Ergebnisse des zweiten Schritts irgendwie in Softwarecode beispielsweise beeinflussen. Das heißt, ich brauche so oder so eine Reihenfolge. Ich kenne viele, die haben dann immer maximal so 3 Agents gleichzeitig laufen, je nachdem, wie groß auch einfach die Software ist, mit der ich gerade arbeite, die ich gerade erzeuge oder generieren lasse oder ähnliches. Was wären so nach deinem Verständnis, was gerade so auch diskutiert wird, vielleicht neue Leitfragen, neue Kerngrößen, neue Prinzipien, nachdem man so etwas gut priorisieren kann jetzt?
Also ein ziemlich aktueller und spannender Artikel, der mir begegnet ist, ist von Jeff Gotthelf. Ich glaube, irgendwie von Anfang Juli. Auf seiner Webseite können wir hier auch sehr gerne verlinken. Heißt How to Prioritize Your Backlog When Effort is No Longer the Constraint. Und dort macht er einen Vorschlag, 2 andere Kriterien zu nehmen, um Dinge zu priorisieren oder zumindest irgendwie einzuordnen und auch zu überlegen, wie ich damit umgehe, ne? So als Produktentwicklungsteam auch in meinem Product Backlog. Und diese 2 Kriterien ersetzen in einer gewissen Art und Weise in diesen Berechnungsformeln dann auch den Aufwand, also das, was wir bisher immer als Aufwand gesehen haben. Und der Vorschlag ist, dass wir ein Kriterium nehmen, der sich, ich nenne jetzt mal, wie er es im Original nennt, Learning Value nennt, also der Wert, den wir generieren daraus oder wie viel wir irgendwie lernen, wenn wir dieses Feature realisieren und tatsächlich umsetzen? Also was ist der Lernwert, den wir mit der Realisierung dieses Features haben? Und das zweite ist ein Kriterium, was die meisten sehr wahrscheinlich so aus dem Amazon-Umfeld und von Bezos schon gehört haben. Können wir unsere Entscheidung, die wir da treffen, für die Realisierung einer bestimmten Funktionalität irgendwie wieder zurückdrehen? Also ist das eine One-Door- oder eine Two-Door-Entscheidung? Also lässt sich die Realisierung dieser Funktionalität zurückdrehen? Und das, was Jeff Gottlieb in dem Artikel macht und was ich ziemlich spannend finde und gerne mit dir auch die nächsten 20 Minuten dann weiter diskutieren möchte, was das für Product Backlog Management, Handling, Vorgehensweisen und für die Product Owner bedeutet, ist, dass er daraus natürlich wie jeder, ne, Berater in Anführungsstrichen, eine 2-2-Matrix, 2x2-Matrix macht und für die vier verschiedenen sich ergebenden Cluster mal so ein bisschen durchspielt. Was bedeutet das denn eigentlich für diesen Eintrag oder für diese Idee im Backlog oder die wir generell für die Produktentwicklung haben? Und wie sollte ich dann damit umgehen und sie gegebenenfalls dann noch einpriorisieren?
Okay, aber das heißt, ich verstehe jetzt gerade, das eine ist so, der Lernwert im Sinne von, erfahre ich damit etwas Neues im Bereich der Unsicherheit, oder? Also ich habe ganz viel Unsicherheit über, ist das die richtige Funktion für das richtige Problem, für die richtigen NutzerInnen oder irgendetwas? Passt das gut zu unserer, also ganz viele offene Fragen und irgendwie wird das Umsetzen dessen, was wir da im Backlog stehen haben, in irgendeiner Art und Weise hoffentlich dann Erkenntnis bringen?
Ja, und ja, definitiv, aber ist immer die Frage, wo die Unsicherheit entsteht, ne? Und wir haben hier ja auch im Backlog schon über die vier Produktrisiken geredet oder über generell Produktrisiken. Und natürlich können wir Unsicherheit darin haben, erzeugt das hier überhaupt Wert für unsere Nutzende, ne? Also da könnten wir was lernen. Aber es gibt natürlich auch, ist das überhaupt benutzbar, so wie wir das bauen und wie wir es uns überlegt haben? Also da sind wir eher so bei deinen Steckenpferden auch unter anderem, ne, bezogen auf Usability und wie interagiert jemand dann mit dem Produkt. Es können aber natürlich auch eine Lernerfahrung aus einer technologischen Sicht sein. Also ist das überhaupt realisierbar oder umsetzbar in irgendeiner Art und Weise? Also kriegen wir das Ganze direkt auch irgendwie gebaut? Aber all das, wo Unsicherheit entstehen kann oder besteht und wo wir Risiken haben, können wir natürlich zwangsläufig auch irgendwas lernen. Bis hin zu, generieren wir damit den wirtschaftlichen Erfolg unseres Produktes, ne, den wir uns so aus Business-Sicht tatsächlich auch erhoffen.
Okay, dann verstehe ich das. Das zweite war so dieses, kann ich die Entscheidung auch wieder zurücknehmen, also Reversibility wahrscheinlich. Da frage ich mich jetzt nur gerade, gemeint ist damit dann aber eher schon auch, wenn ich etwas baue und das auf den Markt bringe, oder? Weil ich kann jetzt, also wenn ich ein Git-System, also Versionierungssoftware irgendwie benutze, kann ich ja theoretisch alles zurückrollen. Aber ich kann wahrscheinlich nicht alles zurückrollen, wenn ich es einmal rausgebracht habe in Produktion.
Ja, das weiß ich. Also das ist ja wahrscheinlich jetzt eine sehr theoretische Diskussion, ne? Man müsste das Ganze, finde ich, noch mal in einem konkreteren Umfeld ausprobieren. Ja, ich gebe dir recht, ne? Wenn es um die technische Realisierung geht, dann kann ich das Ganze sicherlich so betrachten, wie du das sagst. Ich finde es spannend, weil deswegen habe ich kurz gezögert. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Entscheidung. Also jetzt mal platt formuliert. Also es kann ja sein, wir treffen eine bestimmte Produktentscheidung, die in eine bestimmte Richtung geht, obwohl wir noch nichts realisiert haben. Keine Ahnung. Wir haben mal in einem Unternehmen, wo ich war, entschieden, wir hosten Sachen selber, haben einen riesigen 5-Jahres-Vertrag in einem Server-Center unterschrieben und die Dinger schon gekauft. Ja, rein theoretisch ist das umkehrbar, aber das ist natürlich eine unglaublich schmerzhafte, umkehrbare Entscheidung, fast schon vielleicht eine One-Door-Entscheidung gewesen, weil auch noch ganz viele andere Dinge dran hingen, auch über Laufzeit. Und das muss dann nicht zwangsläufig vielleicht was mit, wir haben da ein konkretes Feature gebaut, zu tun haben. Aber es ist eine Produktentscheidung, ne, die in eine gewisse Richtung geht. Deswegen war ich gerade zögernd, ob ich es nur auf deine, wir haben es deployed, irgendwie einsteigen oder einchecken will. Ne?
Ja, mega fair, weil ich mir auch gut vorstellen kann, wenn ich ein Feature rausbringe. Und das ist für mich so der Kernpunkt. Also anders. Ich kann mir gut vorstellen, ich baue ein Feature, das auch im Sinne der Architektur eine Veränderung erzeugt und ich muss relativ viel Aufwand betreiben, um zum Beispiel meine Datenstruktur aufzuteilen oder umzumodeln. Dann ist das natürlich irgendwie alles wieder rückabwickelbar, aber nicht so trivial und nicht so einfach und nicht so schnell. Gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, wenn ich etwas auf den Markt bringe und Nutzerinnen und Nutzer nutzen ein Feature und mögen es vielleicht sogar auch, wie schnell kann ich das wieder verändern, zurücknehmen oder ähnliches, ohne halt zum Beispiel auch Frust zu erzeugen. Wir haben an anderer Stelle hier auch über so, wie ich immer nenne, so die Upcoming Shitification of Digital Product Landscape gesprochen. Also wenn ich jetzt Sachen sehr schnell immer wieder verändern kann, muss ich als Nutzerin oder Nutzer vielleicht damit leben oder ich finde es auch einfach doof, ne? Scheiße, wenn da irgendwie so Sachen passieren. Ja, aber es wird also die Frage ist, glaube ich, wahrscheinlich wirklich, wie hoch sind die Kosten? Und jetzt nicht nur im monetären Sinne, sondern auch, wie viel Zeit verliert man, wie viel Zufriedenheit bei KundInnen verliert man, wie viel Kohärenz im eigenen Produkt verliert man und so weiter. Also ich glaube, dass das gar nicht so trivial ist. Aber ich glaube, dann ist vielleicht Lernwert und die Zurückdrehbarkeit, wie man das, ne, Reversibility vielleicht im Englischen, gut bewerten kann. Du hast gesagt, das führt zu einer 2x2-Matrix. Das würde mich jetzt dazu verführen, auch mal zu überlegen, was heißen denn diese vier Felder, die da irgendwie stehen? Mit welchem Feld sollten wir denn anfangen?
Ja, also das erste Feld, was jeden interessiert, ist sehr wahrscheinlich, wir lernen ganz viel und wir können die Dinge, wenn wir sie dann realisiert und gebaut haben, auch extrem einfach und eigentlich ohne Aufwand wieder zurückdrehen. Ne? Also hoher Lernwert und auf der anderen Seite aber ganz leicht umkehrbar. So. Meine Aussage dazu wäre, das ist wirklich der Bereich, wo wir uns glücklich schätzen können, dass sowas wie AI sich gerade in diese Richtung dann tatsächlich entwickelt. Ne? Weil wir machen das einfach, es geht schnell, es ist billig, wir können es hinterher, wenn es nicht gut ist, auch relativ einfach wieder verändern, vielleicht gar nicht so sehr darüber diskutieren, sondern einfach tun oder im Zweifel vielleicht auch irgendwie tun lassen. Messen, hat das zum Erfolg geführt, bewerten, müssen wir es zurückdrehen, vorwärts rennen.
Okay, das heißt aber, dass wir quasi, wir bauen das, wir bringen es raus. Im schlimmsten Fall lernen wir dann damit ja durch Nutzerinnen und Nutzer und Interaktion mit unserem Produkt, ne?
Mhm.
Okay, weil ich glaube ja, hoher Lernwert sagt jetzt noch nichts darüber aus, ob das, was wir da bauen, gut ist. Also das würde ich davon jetzt, glaube ich, nochmal differenzieren wollen.
Genau, also deswegen habe ich da gerade auch gesagt, ne, wir müssen uns hinterher angucken, haben wir diese Wirkung erzielt, die wir damit erzielen wollten? Und auch aus dem Grund macht natürlich trotzdem auch sowas wie ein iterativ Inspect- und Adapt-mäßiges Vorgehen total viel Sinn, auch wenn da einfach automatisiert vielleicht irgendwas gebaut wird. Was ja auch vielen schwerfällt, mir auch aus eigener Erfahrung, wenn ich dann mal mit diesen Tools und mit diesen Möglichkeiten alle rumspiele. Also sich da trotzdem zu überlegen, aber das ist das, was wir hinterher als Wirkung mit dem, wir machen das jetzt einfach, umsetzen wollen und hinterher zu reflektieren, ja, hat das denn auch dazu geführt, was wir wollten? Haben wir die Wirkung erzielt und dann entsprechend wieder anzupassen? Das ist natürlich das, was ich trotzdem in meinem Vorgehen, glaube ich, beibehalten müsste. Auch wenn die Aussage zu solcher Art von Backlog-Einträgen sehr wahrscheinlich ist, ey, jetzt machen, einfach bauen.
Okay.
Überspitzt formuliert, du weißt, wie ich es meine, ne?
Ja, natürlich. Dann lass uns doch mal, weil ich finde diesen Aspekt der Umkehrbarkeit total spannend. Und deshalb waren wir gerade bei hohem Lernwert und es ist leicht umkehrbar. Was ist denn, wenn ich einen hohen Lernwert habe, aber es ist wahrscheinlich schwer umkehrbar?
Naja, aber dann bin ich ja bei einem Punkt, wo in meiner Welt die Wette oder die Risiken, die ich eingehe und die ich dann nicht mehr korrigieren kann, eigentlich noch viel zu groß sind, als dass ich es einfach baue und sage, weiter, weiter, weiter und vorwärts rennen. Und da sind wir höchstwahrscheinlich eher in einem Feld, dass wir Dinge haben, die wir dann auch priorisieren können im Backlog, die ich erst irgendwie mit Prototypen oder mit Discovery oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, mir eine größere Sicherheit irgendwie erzeugen sollte. Oder die ich vielleicht einer viel kleineren Gruppe von Usern erstmal verteste, wie auch immer, bevor ich es halt wirklich für alle ausrolle und dann nicht wieder irgendwie zurückgedreht kriege.
Ja, ich könnte mir da jetzt gut vorstellen, wenn man so E-Commerce beispielsweise macht, man könnte bestimmte Regionen auch beispielsweise erstmal nehmen, um zu sagen, da machen wir jetzt, keine Ahnung, ne, so eine Art Abo-Modell, kostenloser Versand, so und so viele Bestellungen pro Woche, Monat sind irgendwie kostenlos. Wenn man es der groß ausrollt, hast halt schnell irgendwie viele KundInnen drauf und es ist vielleicht trotzdem totaler wirtschaftlicher Overkill für dich. Wenn du jetzt aber sagst, ich mache das jetzt hier, keine Ahnung, nur für irgendein Ballungsgebiet, keine Ahnung, Berlin oder so, dann ist das sicherlich leichter umkehrbar, weil du halt nur einen Teil deiner Kundschaft irgendwie vergrätzt oder die halt lange in so einem Prototypen-Abo irgendwie drin lässt als bei anderen. Was ich spannend finde, bei hohen Leerwerten schwer umsetzbar oder schwer umkehrbar, Entschuldigung, wenn ich dann so das Thema Prototypen höre, dann denke ich, okay, das ist ein hoher Lernwert, aber vielleicht muss da etwas bei rumkommen, das dann sozusagen wie im Backlog Refinement, wir teilen dieses Thema auf und holen uns sozusagen eine Spike-Story oder einen Test oder was auch immer eben raus. Wir bauen den Prototypen, ne, Fake Door, Wizard of Oz, irgendwas in der Art. Und diese Tätigkeit dafür, die landet wahrscheinlich dann wieder in hohen Lernwert leicht umkehrbar, sozusagen als Unterteil dessen, was wir eigentlich machen wollten. Wir machen das dann zuerst, weil es noch leicht umkehrbar ist. Und das finde ich als Gedanken total spannend, weil ich jetzt eher dann in so ein Experimentgedanken reinkomme und nicht immer sofort irgendwie erst alles bauen muss, sondern das macht es mir noch klarer, hier muss ich eigentlich noch mehr Discovery betreiben, wie auch immer. Und wenn ich halt am Ende sage, statt es zu bauen, wir machen erstmal machen noch Research und der ist halt, der hat auch einen hohen Lernwert, der ist aber leichter umkehrbar, weil der vielleicht gar keine Umkehrung eigentlich braucht, um dann halt danach zu entscheiden, okay, machen wir das jetzt so oder so.
So, und dann waren wir, ne, beim schwer wieder umkehrbar und wir lernen halt eine ganze Menge. Gibt es natürlich dann, wenn wir da weiter durchgehen, auch das Feld, es ist schwer umkehrbar, aber wir lernen halt relativ wenig bis zu gar nichts. Ich glaube, das sind die Dinge, so beschreibt es Jeff in dem Artikel auch ganz gut und da würde ich auch mitgehen. Da würde ich halt die Finger von weglassen, zumindest bezogen auf wir lassen es schnell durch AI automatisiert ohne Aufwand irgendwie bauen. Weil wir lernen wenig, bezogen auf die zwei zusätzlich eingebrachten Faktoren, die wir jetzt an den Achsen haben. Aber wir kommen auch nicht wieder zurück. Und die Gefahr, das Ganze trotzdem einfach zu bauen, weil es halt billig ist zu bauen, im Verhältnis zu dem, was es auf einem möglichen Mehrwert unseres Produktes und auch das, was wir lernen, irgendwie als positiven Effekt haben kann, der ist so gering, dass wir es vielleicht erstmal auch einfach lassen sollten. Und vielleicht müssen wir auch erstmal dort ein wenig mehr Verständnis haben oder einen ganz anderen Weg finden, wie wir uns dieser Aufgabenstellung, diesem Problem irgendwie nähern. Vielleicht gibt es ja einen ganz anderen Pfad, den wir beschreiten können, um in eine ähnliche Richtung zu kommen oder eine ähnliche Wirkung zu haben.
Wenn ich da so drüber nachdenke, und du hast gesagt, ich bin da ja noch nicht so tief drin, wenn ich jetzt etwas habe mit einem hohen Lernwert, das schwer umkehrbar ist und ich daraus hin irgendeinen Prototypen mache, um darüber zu lernen, dass irgendwas ist, habe ich ja schon was gelernt. Jetzt wäre so eine Konterfrage dazu, naja, aber wenn ich jetzt das mit ganz viel Discovery untermauert habe und vielleicht sogar schon einen kleinen Rollout gemacht habe für ein Ballungsgebiet und da funktioniert es richtig gut und ich gehe vielleicht weiter, dann ist halt irgendwann der Lernwert, glaube ich, relativ gering. Und dann auch immer noch schwer umkehrbar. Aber ich glaube, dann können die Sachen immer noch spannend sein, wenn ich, und das ist die Prämisse, die ich jetzt mit reinnehme, andere Sachen vorher schon gemacht habe, die vielleicht das Thema insgesamt woanders positioniert hätten.
Klar, ne? Also ich glaube, es können sich auch bestimmte Dinge, die wir in unserem Backlog haben, natürlich durch Aktivitäten, die wir haben, wieder in ganz andere Quadranten irgendwie entwickeln, dadurch, dass wir Sachen gelernt haben. Also da bin ich vollkommen bei dir. Was ich nur gerade sagen wollte, ist, ich würde nicht in die Falle reinlaufen, dass wenn ich etwas einklassifiziere in, wir lernen hier eigentlich nichts, wenn wir das bauen, kostet uns aber nichts, aber wir können es nicht mehr zurückdrehen, dass dann, weil es halt nichts kostet, es zu bauen oder zu realisieren, weil es kein Aufwand mehr ist, einfach trotzdem irgendwie zu pushen und zu priorisieren. Ne? Da sind wir wieder bei unserem Priorisierungsthema. Da braucht es sicherlich ganz andere Diskussionen in der Organisation und von mir als Product Owner, um dann vielleicht doch irgendwas Positives zu erkennen oder da anders irgendwie mit umzugehen.
Gut, jetzt haben wir drei Felder. Das letzte Feld wäre, glaube ich, niedriger Lernwert und leicht umkehrbar, oder?
Genau, das bleibt, glaube ich, noch übrig, ne? Ich würde immer sagen, mit so wenig Aufwand wie möglich sollten wir da an diese Sachen in irgendeiner Art und Weise irgendwie rangehen. Die sind zwar umdrehbar oder umkehrbar in irgendeiner Art und Weise. Das sind vielleicht auch kleine umkehrbare Wetten, die wir da eingehen. Aber die anderen Wetten, ne, bei wir haben einen hohen Lernwert, wir können die leicht umdrehen, sind halt viel größer und dafür für mich eigentlich auch für die das Bauen mit AI hätte eine viel höhere Priorität, mich damit zu beschäftigen oder sie zu machen. Aber natürlich gibt es da trotzdem die Option zu sagen, ja, aber wenn es mich nicht so viel Zeit kostet, es in die Umsetzung und ins Bauen irgendwie zu bringen, kann ich diese Wetten oder diese Themen natürlich durchaus doch priorisieren. Das darf aber nicht noch 15 extra Meilen oder 16 extra Meetings oder was auch immer dann für mich bedeuten. In meiner Welt.
Ich glaube, hier möchte ich bei Meetings so ein bisschen unterscheiden, wofür die da sind. Weil es gibt so Absprache und Abstimmung oder ähnliches und Koordinationsmeetings, alles fair. Ich glaube aber, wenn es darum geht, dass wir uns als Organisation oder als Team an bestimmten Stellen Klarheit verschaffen, dann ist das auch Lernwert. Und wenn ich jetzt sage, wir müssen gar nicht mehr inhaltlich so viel über dieses Thema sprechen, dann ist der Lernwert aus Organisationssicht niedrig. Wenn wir das Thema nochmal verstehen müssen, wenn wir noch nicht wissen, was ist mit den ganzen Fällen, welche Fälle gibt es, also etwas, dann ist da vielleicht schon ein hoher Lernwert. Deswegen, ich glaube, man muss bei Lernwert so ein bisschen aufpassen. Es gibt sicherlich einmal, wir als Organisation lernen etwas über uns, über die Domäne, über Probleme, über unsere Systeme, wie auch immer. Und wir lernen etwas über den Markt, über unsere NutzerInnen, KundInnen und so weiter. Das würde ich schon ein bisschen mit in die gleiche Waagschale schmeißen, weil ich mir jetzt durchaus vorstellen kann, naja, es ist leicht umkehrbar und wir müssen gar nicht mehr so viel, wir haben das Wissen alles schon bei uns, wir müssen es halt nur machen, dann würde ich sagen, ja, mach, ne, lass uns das schnell irgendwie ausprobieren. Wenn das aber dann bedeutet, weil auch Token sind ja ein Kostenfaktor und auch vielleicht die Zeit für das Computing ist ein Kostenfaktor, dass das schon auch irgendwo damit reingeht. Also ich sehe hier durchaus einige schöne Potenziale in diesen vier Feldern. Ich mag auch sehr diese beiden Dimensionen mit der Umkehrbarkeit und auch mit dem Lernwert. Glaube aber, dass das in so der operationalen Umsetzung gar nicht so trivial ist. Und bin gespannt, was du da gleich so sagst, was so vielleicht Gedanken dazu sind.
Ja, also kann ich sicherlich noch was zu sagen und da redet Jeff auch drüber und natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich würde aber, also mir gefallen die zwei Dimensionen auch, aber ich würde trotzdem so die zentrale Warnung dieses Artikels, die Jeff macht, trotzdem an der Stelle nochmal einfließen lassen. Also er sagt dadurch, dass das Bauen und den Aufwand, so sind wir ja gestartet, billig wird oder nicht mehr viel Zeit in Anspruch nimmt, das treibt uns so ein bisschen dazu, dass wir, sagen wir mal, risikoreiche oder auch teure Türen und Entscheidungen durchschreiten und auch zu schnell und zu unreflektiert, also auch basierend auf das, was du gesagt hast, einfach nur, weil wir es können. Und das ist, glaube ich, keine gute Idee. Und dass es an manchen Stellen natürlich auch was anderes bedarf, zum Beispiel dieses Kriterium Umkehrbarkeit, ist ja auch extrem gut gewählt, weil das ist immer dann natürlich auch, um das bewerten zu können, ein Gespräch mit Leuten, die in der technischen Realisierung, in der Architektur verhaftet sind, darüber, wie schmerzhaft ist das denn jetzt, wenn wir sagen würden, wir wollen es umkehren. Geht das gar nicht oder kostet es nur viel? Ich habe das eben mit den Serverfarmen und sowas erwähnt. Und das kann aber ein viel wichtigeres Kriterium auch für Priorisierungsentscheidungen sein, da will er ja so ein bisschen hin, als wenn wir immer noch an diesem Aufwandkriterium in irgendeiner Art und Weise festhalten. Und er hat, glaube ich, auch ein paar Vorschläge, wenn ich mich noch richtig erinnere, in seinem Artikel, nämlich, dass er sagt, ja gut, wenn wir diese einzelnen Faktoren, die wir in unseren Priorisierungsformeln dann immer so haben, bisher befüllt haben für einzelne Backlog-Items, dann könnte man ja diese Spalte mit wie viel Aufwand ist das denn jetzt, vielleicht ersetzen zu wie viel lernen wir und wie gut können wir das Ganze irgendwie wieder zurückdrehen. Und das Spannende ist, dass dadurch ja keine neue Priorisierungsformel oder irgendwas anderes irgendwie entsteht. Also die Art der Sortierung bleibt gleich, nur mit zwei anderen Faktoren, die wir mit reinnehmen, anstatt mit Aufwand. Und wenn man dann ein bisschen weiter denkt, ja, dann führt das, glaube ich, auch viel stärker noch dazu, in eine Outcome-Denke und Diskussion halt mit reinzukommen, weil wir auf einmal ganz andere Faktoren nur haben, anstatt Feature wird geliefert durch, das kostet uns so viel Zeit, sondern wir sind ja viel mehr auch über dieses, wie viel lernen wir und wie auch immer, in einer Wirkungsüberlegung und Diskussion verhaftet. Das heißt, auch die Wahl dieser zwei Kriterien führt wieder viel eher zu einer Outcome- als Output-Betrachtung oder kann das sein, als dass wir immer diese Bremse mit, ja, wir müssen ja noch den Aufwand irgendwie schätzen und den aber mit in unsere Entscheidung, wie wir unser Produkt weiterentwickeln, mit betrachten. Und das, finde ich, ist eher so der das Smarte, was mich zum Nachdenken auch an diesem Artikel gebracht hat und wo ich dann weiter drüber nachgedacht habe.
Ja, das ist auch das, was mich am Anfang ein bisschen gecatcht hat, als du davon erzählt hast, mit dem, wie reversibel ist das und so weiter, ne? Also dieses Rückabwickeln können von Features, von Eigenschaften und so weiter, als weiteren Punkt, über den wir mal nachdenken, weil darüber haben wir bisher irgendwie nie nachgedacht. Also bei mir war das nie relevant. Wie gut können wir das wieder zurückabwickeln? Außer wirklich bei großen, großen Themen. Und das waren immer große Themen im Sinne von Aufwand. Und ja, auch die werden halt einfacher oder schneller. Ich kenne das auch aus so Hackathons oder aus anderen Projekten oder echter Produktentwicklung, dass das gar nicht so trivial ist.
Ja, aber gerade wenn wir durch AI mehr bauen lassen und automatisiert gebaut wird, ist das eine total relevante Frage oder ein Kriterium, was wir uns überlegen müssen. Ne? Also gibt es irgendwann wirklich keinen Weg mehr zurück, weil wir diesen Weg jetzt irgendwie vorwärts gelaufen sind? Dann müssen wir vielleicht mit dem ganzen Mist wieder von vorne anfangen. Auch aus dem Grund finde ich das relativ smart. Aber nochmal, Disclaimer, weil ich das eben auch schon meinte und du natürlich gesagt hast, richtigerweise, es ersetzt natürlich trotzdem auch nicht bestimmte Gespräche und Abstimmungen mit Beteiligten. Und natürlich sollten wir auch eher aus Gesprächen mit wichtigen Leuten zu einer geeigneten Priorisierung im Backlog und auch auf anderen Ebenen kommen. Das löst natürlich nicht dieses politische, hierarchische Problem, was wir in Organisationen haben. Ne? Also der, der am lautesten schreit oder der das meiste Budget hat oder was auch immer, der will sich ja durchsetzen und sagen, wir machen das jetzt halt alles trotzdem. Es ist aber schon auch hilfreich, sich dieser Faktoren bewusst zu sein als Product Ownerin, weil ich glaube, es verändert die Gespräche mit diesen Menschen, die dann da so laut schreien, in eine bestimmte Richtung und weg vom Aufwand hin zu ganz anderen Punkten, die wir da betrachten und Gedanken, die wir zulassen in der Diskussion.
Ich würde gerne jetzt so mal kurz einen Blick darauf werfen, was das jetzt für uns konkret in der Praxis eigentlich bedeutet. Also ich finde den Gedanken ja total gut, aber was würde ich jetzt eigentlich als Product Ownerin morgen anders machen?
Ich würde sowas mal in meinem, also ich habe es noch nie mit einer Product Ownerin, die bei mir im Coaching oder im Mentoring ist, ausprobiert. Aber ich würde tatsächlich, ihr schätzt ja irgendwo, ne? Und vielleicht ist es gerade Nutzen durch Aufwand oder was auch immer. Ich würde tatsächlich mal in einem Backlog Refinement den Versuch unternehmen, anstatt Aufwand mit meinem Team über die Kriterien Lernwerte und Umkehrbarkeit zu diskutieren und da halt Werte reinzuschreiben. Nehmt irgendeine Skala, ist ja egal, ne? Nehmt sie von 1 bis 10 oder nehmt die Fibonacci-Zahlen, das wäre mir eigentlich auch ziemlich egal. Es geht ja da nur um eine Einordnung. Und einfach mal das so zu tun und zu gucken, ob sich die Diskussionen verändern. Und so wie ihr darauf guckt und das bewertet und inwieweit sie dann auch zu einer veränderten Priorisierung tatsächlich führen. Also ich glaube, dass das Refinement, egal ob es ein Meeting ist oder nicht, natürlich der geeignete Ort ist, weil häufig da auch die Aufwandschätzungen, glaube ich, stattgefunden haben. Und dort einfach die Diskussion und die Perspektive, so wie wir es versucht haben, irgendwie zu verändern. Und natürlich kann ich euch nicht sagen, was passiert. Also dafür habe ich zu wenig bis gar keine Erfahrungswerte. Ich hätte eine Idee, aber die behalte ich jetzt erstmal für mich, weil vielleicht teilt ihr ja dann eure Erfahrung viel eher mit uns unter LinkedIn oder auf unserer Webseite.
Ich finde es ja schön, wenn der ein oder die andere sich melden würde mit Erfahrungswerten ganz konkret dazu. Ich finde es erstmal jetzt spannend, wenn ich überlege, was würde ich morgen anders machen? Und auch hier wenig Erfahrungswerte, aber viel Meinung. Ich glaube, ich hätte, würde das Thema Lernwert und Rückabwicklungsfähigkeit oder so etwas generell mal in die Diskussion reinschmeißen für die Themen, die ich gerade angehe und merke dann, auch aktuell, dass so ein bisschen mein Kopf erstmal so reagiert, naja, je größer und komplexer die Themen sind, jetzt meine ich, ne, so ein Epic oder auch ein Product Goal oder wie auch immer du die Größen so definierst. Also es gibt ja auch so Themen, die brauchen vielleicht trotzdem, auch wenn man jetzt mit AI einige Sachen schneller machen kann, 3 Monate oder ähnliches. Und wenn ich diese Einheiten sozusagen in einem übergeordneten Epic Backlog oder wie auch immer du es hinter nennen willst, habe, dann ist es vielleicht sogar etwas schwieriger, aber spätestens dann, wenn ich ins konkrete Umsetzen und so weiter reingehe, glaube ich, dass das schon reinpassen kann. Und ich finde es dann spannend, eben auch darüber nachzudenken, weil, ne, wir können es irgendwie schnell und einfach bauen, kann halt nicht die eigentliche Antwort sein auf das, was wir da machen, sondern die entscheidende Frage, die wir beantworten müssen, ist ja, sollten wir es eigentlich bauen? Also lohnt sich überhaupt der Invest? Und der Invest kann ja auch sein, dass wir darüber diskutieren, dass wir Klarheit für uns schaffen, dass wir miteinander über dieses Thema diskutieren, dass wir dann die Tokens investieren. Und die können ja durchaus auch je nach Thema und je nach Kontext, in dem ich mit meinen AI-Agents unterwegs bin, auch nicht gerade günstig sein und ähnliches. Da muss ich mir Gedanken zu machen. Und ich finde, das ist immer noch spannend, weil das immer noch Produktmanagement-Arbeit ist oder auch eben Product-Owner-Innen-Arbeit ist.
Und das ist für mich noch vielleicht so am Ende von der Folge, wo wir so ein bisschen ins Reflektieren und Philosophieren und Quatschen kommen, ein entscheidender Punkt. Also ich würde eine Sensibilität entwickeln als Product-Owner oder als Product-Owner-Innen, dass wenn mir zurückgespielt wird, ah, wir können das hier ganz schnell ohne viel Aufwand bauen, dass das für mich bedeutet, Stopp. Sofort Stopp und es sollte wie so ein Achtung, ich sollte jetzt mal vorsichtiger werden und vielleicht nachfragen und bestimmte Diskussionen führen, aufbauend auf das, was du gesagt hast, ne? Und nicht in so einen Automatismus verfallen, dass wir diese sehr leicht umsetzbaren, vielleicht auch leicht umkehrbaren, billigen, kleinen Dinge vielleicht sogar überbewerten und einfach durchballern und durch AI-Unterstützung dann irgendwie ganz viel davon machen, weil ich glaube, dann wird kein gutes Produkt daraus. Ne? Also es gibt auch in dem Buch von Matt LeMay mit dem Impact First Product Teams sowas wie so ein Low Impact Death Cycle, der sagt, wenn wir uns nur auf diese kleinen, ganz einfach, ganz schnell, vielleicht mittlerweile ganz automatisierbar bauenden Dinge dann fokussieren, ohne das betrachtet zu haben, was du gesagt hast, sollten wir das bauen, erzeugt das überhaupt für den Wert, den wir wollen und geht das in die richtige Richtung? Und wir immer mehr von diesen kleinen Low-Impact-Sachen auf unser Produkt aufpacken, dass wir in eine Spirale kommen, dass unser Produkt auch wenig wartbar und wenig weiterentwickelbar ist, sondern wir müssen die großen Dinge identifizieren und dann auch priorisieren, auch vor allen Dingen in Zeiten von AI, weil nur dann wir eine Chance haben, unser Produkt auch wirklich zum Erfolg zu führen.
Sehr schön. Jetzt haben wir lange über das Thema diskutiert. Ich finde es auch richtig spannend, mir da noch weiter Gedanken zu machen. Haben wir trotzdem vielleicht den einen oder anderen Rat oder Tipp oder Tricks meinetwegen auch, die wir unseren ZuhörerInnen heute mitgeben wollen?
Also der eine Tipp, den ich mitgeben will, ist, wenn ihr darauf eincheckt, dass dieses Umkehrbarkeitskriterium durchaus wichtig für eure Priorisierung sein sollte oder ist, sucht vermehrt das Gespräch genau darüber mit euren Technikern. Also auch wenn ihr über Backlog-Items irgendwie redet, stellt immer mal die Frage, wie, egal ob sie es mit AI oder nicht AI machen, wie leicht können wir das denn wieder rausbauen? Ich glaube, die Frage habe ich als PO fast nie gestellt, wenn ich das beauftragt habe, weil ich wollte es ja gerade bauen. Aber ich finde es einen sehr spannenden Aspekt, die Diskussion auch in diese Richtung zu drehen, nicht nur aus Sicht von AI. Und ich glaube, dass ich da als PO auch relativ viel erfahren und auch lernen kann, wie ich sinnvoll priorisiere.
Sehr gut. Ich würde gerne als letzten Punkt noch einfach nur einen Gedanken mitgeben, weil ich glaube, wir sehen jetzt so Urteilsvermögen als noch knappere Ressource. Und was ist es wert, gebaut zu werden, ist so die Entscheidung, die wir am Ende eigentlich treffen müssen. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir diese Ownership auch tragen, die Entscheidung nach wie vor selber treffen müssen und nicht jetzt einfach nur sagen können, lieber AI, mach mir auch die Entscheidung einfacher und beurteile das. Und ich glaube auch, wenn man so ein Verfahren oder so ein System wie jetzt hier gerade vorgestellt nimmt mit so einer 2x2-Matrix, ist halt irgendwie schnell gesagt, ja gut, es ist da irgendwo drin, jetzt weiß ich, wie ich damit verfahren muss. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, dass man trotzdem darüber einmal reflektieren muss. Und das war für mich immer irgendwie auch die schwerste Frage, was ist es wert, dass wir es bauen lassen? Und diese Frage würde ich auch weiterhin immer in den Raum stellen, egal wie der Aufwand aussieht, egal was man als Stakeholder sagen, wir versuchen gemeinsam herauszufinden, was das Wertvollste, was wir bauen können. Und ich glaube, wenn ich das auch bewusst mache, dann kann die Diskussion eine andere sein.
Dann danke ich dir, Dominik, dass du dich auf meine Ideen auch in dem Stadium meiner Reflexion irgendwie eingelassen hast. Ich hoffe, dass für euch auch das eine oder andere mit dabei war, wo ihr weiter drüber nachdenkt. Wir werden natürlich auch den Artikel von Jeff Kotev verlinken, genauso wie auch ein paar andere Podcast-Folgen, die dazu passen. Und wenn ihr Feedback dazu für uns habt, dann freuen wir uns immer. Danke dir, Dominik.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.